Heute zu Gast OMR-Stammgästin, außerdem seit neuestem Multi-Aufsichtsrätin, Amorelie-Gründerin, vieles andere, Lea Sophie Kramer.
Was ich auf jeden Fall spannend fand, mit dem TikTok-Team zu sprechen. Mit denen hatte ich ein telefonisches Meeting und das fand ich unfassbar spannend. Mhm. Das ist so dieses Lernen mit TikTok-Creator-Programm. Und wir reden mit verschiedensten Leuten, wo sie denken, die könnten vielleicht ein Mehrwert für die Plattform sein. Finde ich auch zum Beispiel spannend, weil das ist ja ein unfassbar proaktiver Approach, sozusagen selber zu gucken, welche Leute sind auf anderen Plattformen aktiv und wie können wir die gewinnen, wie können wir denen helfen, dass die auch bei uns erfolgreich sein können.
Haben sie auch Geld gewonnen?
Das ist jetzt nee. Ich weiß immer nicht, was ich hier sagen darf. Nein, haben sie nicht. Aber sie... Bald ist es weg, wahrscheinlich das Angebot, weil ich jetzt darüber rede.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Lea ist ja regelmäßig hier im Podcast zu Gast und es macht mir jedes Mal Spaß, so ein bisschen in ihr Leben einzutauchen, bei dem sie jetzt ja gerade nicht so die eine große wirtschaftliche Verantwortung hat. Das Kapitel Amorelie hatte sie abgeschlossen und ist jetzt dann nur noch im Aufsichtsrat und entsprechend ist sie dann in der Zwischenphase. Und was es da alles für Optionen gibt und Anknüpfungspunkte und Gespräche, Treffen, Netzwerk, das ist ja schon irgendwie ganz interessant und zeigt ja auch so ein bisschen, was man da draußen für ein Leben leben kann, wenn man auch ein bisschen Geld verdient hat natürlich, aber so wie sich die Welt dann darstellt. Und ja, mir macht es Spaß, das zu verfolgen, auch wie sie nach dieser Möglichkeit sucht, Impact zu haben. Ich glaube, es kommt immer so raus, sie will gerne irgendwie Impact haben auf die Welt ein bisschen besser machen, sucht nach einer Art Purpose. Und diese Suche selber zu beobachten, finde ich, ist auch irgendwie interessant. Deswegen dieser Podcast, deswegen unser Gespräch mit verschiedensten einzelnen Aspekten ihres ja, Zwischenberufslebens in dem Sinne. Und ich hoffe, ja, es unterhält euch gut und gibt ein paar Insights in dem Sinne direkt rein in den Podcast mit Lea Sophie Kramer.
Hi. Hallo, schön wieder da zu sein. Mal gucken, wo wir heute hinkommen. Ich bin echt gespannt.
Fangen wir mal das erste Segment. Du hast, seit wir gesprochen haben, habe ich es wahrgenommen, das letzte Mal ein paar Investments gemacht. Ne? Du hast irgendwie so eine Wissens-App, Gayali heißt die, hatte ich auch tatsächlich schon mal vorab von gehört. Erzähl mal so ein bisschen, was machen die?
Genau, Gayali habe ich investiert, neben Christoph Mehr, Florian Leibert, unter anderem haben da auch investiert. Und es ist de facto eine Wissens-App. Also ich glaube, viele von uns haben ja damals, weiß ich nicht, hier Bildung von Dietrich Schwanitz zum Beispiel gelesen oder so oder Quizduell gespielt oder Trivial Pursuit oder was auch immer und haben ein Interesse daran, uns Wissen anzueignen. Hier Blinkist ist ja über 1 Milliarde wert oder so.
Ist es wirklich so?
Das heißt,
Blinkist?
Naja, also wird diskutiert. Ich glaube, es ist nicht offiziell, aber ja.
Wow, okay.
Ja, also es wird diskutiert, dass es so ein Unicorn ist. Und ich glaube, das ist einfach was einen interessiert, Wissen. Aber wir wollen heutzutage Wissen anders konsumieren. Wir lesen halt nicht mehr die ewigen Enzyklopädien oder Wikipedia-Artikel oder was auch immer, sondern wollen das auf eine spielerische Art und Weise lernen. Und was die halt machen wollen, ist eine Wissens-App, wo du 3 bis 6 Minuten einfach über ein bestimmtes Thema aufgeschlaut wirst, siehst die Bilder, kannst es auch hören über Audio und kannst, während du auf dem Bus wartest, quasi 3 bis 6 Minuten dir da jetzt anhören, warum Edouard Manet zwei Bilder gemalt hat, die ein öffentlicher Skandal wurden. So. Ja. Und das habe ich zum Beispiel jetzt über Gayali gelernt.
Ist die App schon live?
Er hat 2 Bilder gemalt und da waren so 2 Prostituierte drauf und damals war Nacktheit noch dem Göttlichen vorbehalten. Und und deswegen hatte er eine schwierige Zeit in Frankreich im 18. Okay. Jahrhundert. Also es ist auch spannend, ja, weil du wirklich irgendwie so sehr, sehr, ich sag mal, konzentriert und zum Punkt Wissen dir aneignen kannst, auf eine super einfache Art und Weise.
Und sag mal, die App ist schon live?
Die ist leider, ich warte echt, das wäre so gut gewesen jetzt während Corona. Ich bin echt so traurig, dass es noch nicht geklappt hat. Die kommt erst im Oktober.
Okay.
Wahrscheinlich im Oktober. Aber ich freue mich sehr drauf.
Vodafone startet den Business Talk, ein neues Online-Format, bei dem ich auch mitmachen darf. Einmalig zunächst mal. Es spricht am Anfang der Vodafone-Geschäftsführer für den Business-Bereich, der Alex Saul. Natürlich geht es wie immer um die Digitalisierung und die Chancen der Digitalisierung, die Möglichkeiten, die sich ja ständig ändern. Das New Normal natürlich auch. Und ich soll darauf hinweisen, dass ich auch meine State of the German Internet Keynote-Präsentation, die wir ja einmal im Jahr hier als Team entwickeln, dort halten werde, so ein bisschen angepasst auf B2B-Themen, ein bisschen angepasst auf den deutschen Mittelstand. Also wer daran Spaß hat, da gibt es sozusagen eine individuelle Lösung. Das Ganze ist auch kostenlos. Es gibt eine Landingpage, wo man sich anmelden kann, vodafone.de/businesstalk. Außerdem, die GoDaddy-Saga geht weiter. Ich war Anfang des Jahres zusammen mit Echo Fresh und Bonnie Strange Teil einer GoDaddy-Kampagne und daraus eine Freundschaft entstanden und ein neuer Auftrag, ein neuer Podcast sogar, der heißt Bau dein Business. Und mein Job ist es, in dem Podcast mit Leuten zu sprechen, die gerade Geschäfte aufgebaut haben und mitten dabei sind und zu überlegen, wie man es noch größer kriegt, was für Tipps und Tricks man rausbekommt, aber auch, welche sie vielleicht noch nicht hatten, welche mir vielleicht noch eingefallen sind. Darum soll es gehen. In der aktuellen Folge spreche ich mit Thomas Krämer von Forrest Gump, einem plastikfreien, nachhaltigen Kaugummi. Kein einfaches Thema. Kaugummi ist so ein kleiner Warenkorb, eigentlich so ein kleines Produkt. Dann gibt es halt Weltmarktführer, gegen die man antritt. Der Thomas macht das wirklich wahnsinnig gut. Da haben wir ein bisschen drüber gebrainstormt, was noch alles so ginge. Wer reinhören möchte, überall, wo es Podcasts gibt, und die Kollegen von GoDaddy sind Experten, auf philipp-westermeier.de. Die Domain hatten sie scheinbar gerade noch übrig. Deswegen auch dort alles verfügbar, auch die Videos, die es dazu gibt. In der nächsten Folge kommt Christian Gürnt von Radio Nukular, also ein Podcaster. Es haben sich dann im Podcast zwei Podcaster getroffen. Okay. Und sag mal jetzt für alle, die jetzt zuhören und nicht so genau oder diese Netzwerke schon kennen, wie läuft sowas? Also sind so zwei Gründer, glaube ich, sind es ja, ne? Kommst du an die? Wie kommen die an dich? Was für Summen muss man da bewegen? Sag mal so ein bisschen, dass man so ein bisschen das nachvollziehen kann, wie das so läuft.
Ich würde sagen, die meisten Sachen, die ich mache, ich habe ja noch in so ein Meditationsstudio, in so ein Boutique-Meditationsstudio hier in Berlin investiert zum Beispiel dieses Jahr. Jetzt habe ich dieses Jahr gar nicht so viel gemacht, aber die meisten kommen über Netzwerk. Das heißt, ich jetzt in dem Fall zum Beispiel Cornelius, den kannte eine jetzt Freundin von mir, früher haben wir zusammen gearbeitet, die Lia Grünhage, die war bei uns auch Geschäftsführerin bei Amorelie, ist jetzt selber Gründerin bei Avery. Die ist befreundet mit Cornelius und hat gesagt, hey, Lea investiert und so weiter, soll ich euch mal verbinden? Dann hat sie uns verbunden, dann habe ich ihn getroffen, dann hat er gepitcht, hat mir das erzählt, dann guckt man sich so ein paar Screenshots einfach an von deren Produktideen und so weiter und so fort, diskutiert, was der USP ist, wie verteidigbar der ist, wo die hinwollen mit ihrer Marke, wie groß es werden kann, diskutiert solche Sachen wie Blinkist und die ganzen Wettbewerber. Und dann ist es irgendwann, glaube ich, gerade am Anfang, ich mache halt total early stage, einfach eine Glaubensfrage. Also so das gute Gefühl zum Team, zur Idee, zu dem, was der Markt gerade will. Bei mir hatte ich das Gefühl bei dem Thema, dass da ein Product Market Fit gerade da ist.
Und dann kostet dich das Investment dann so 50 oder 100.000 Euro, so ist das die Größenordnung?
Ja, also es ist sozusagen, ich glaube, die meisten machen wahrscheinlich so zwischen 30 und 100.000, würde ich sagen. Mhm. Es gibt auch ein paar Startups, die wirklich auch 5.000 bis 10.000 Euro investieren lassen. Also es gibt ja immer so Mindest-Ticket-Sizes, die meistens das Startup dann vorgibt und sagt, okay, wir wollen jetzt auch nicht 100 Einzelinvestoren, sondern wahrscheinlich eher 5 bis 10 irgendwie größere. Und ich mache auf jeden Fall nicht mehr als 100.000 Euro in einem Investment.
Okay. Und dann bekommt man immer so 5% oder sowas, so 3% oder sowas in der Größenordnung?
Ja, eher 3 und weniger, ja. Also es ist schon relativ klein. Auf der anderen Seite, je nachdem, wie groß die Sachen werden, ist es trotzdem auf das investierte Geld sehr spannend. Für mich ist das aber echt ein High-Risk-Teil. Also ich sag mal, das ist schon Geld, wo ich auf jeden Fall weiß, dass das auch hops gehen kann. Und jetzt habe ich irgendwie mit meinem Portfolio toi, toi, toi bisher ganz gut Glück gehabt, aber weiß man auch noch nicht, wie sich das langfristig ausgehen wird. Und das ist auf jeden Fall jetzt nicht, dass ich da so total auf Erhalt gucke, sondern ich weiß, es ist ein Riesenrisiko.
Aber das ist ja auch alles dein selbstverdientes Geld mit Amorelie. Nehme ich mal an, überwiegend mit dem Amorelie Exit-Geld, ne? Wird es ja wahrscheinlich sein.
Ja. Ja, komplett. Also genau, wir hatten ja einen kleineren Exit gemacht, 2015, und dann nochmal den größeren Ende 2017. Das Geld. Ach so, ich habe auch ein bisschen Anteile damals noch an Groupon bekommen und mein erstes Geld damit verdient.
Okay.
Also da, ich glaube, die allerersten Investments, die ich gemacht habe, waren wahrscheinlich noch Coupon-Geld sogar.
Mhm. Ja. Okay, und sagen wir mal, was sind...
Weil das 2014 schon war, da hatten wir noch keinen Cent verdient mit Amorelie.
Und wie passt da jetzt ein Yoga-Studio rein? Also ich meine, das ist ja schon was ganz anderes.
nicht total, vor allen Dingen, weil es weniger Tech ist und auch nicht so skalierbar oder sehr wenig skalierbar. Aber ich habe mal mit einem Mentor von mir gesprochen und habe damals wegen einer anderen Idee gesagt, Mensch, meinst du, ich kann da investieren? Ich glaube, das ist eigentlich nicht so ein 10x-Ding. Und da meinte er, Lea, du hast ja auch dein Geld verdient, um einfach Dinge unterstützen zu können, die du nur cool findest. And that's it. Und das ist mein, ich finde es einfach toll, die machen ein Yoga-Studio, ein Meditationsstudio auf, am Rosenthaler Platz, genau. Und mein Office ist ja genau daneben und ich bin Berlinerin und so weiter. Und deswegen, ich finde es einfach total toll, weil ich dann da in so ein geiles Boutique-Meditationsstudio gehen kann und es so toll finden kann und die ganze Zeit denke so, ich mache auch noch was für mein eigenes Investment und zwei tolle Frauen unterstützen kann, die Maggie Schillong und die Lisa Gassner. Da haben unter anderem auch investiert, fand ich auch ganz spannend. B-Cycle, kennst du B-Cycle, wie Black Bike in München? Von der Gundela Köln.
Nee, ne?
Ja, das sind so diese, so, ich sag mal, wie nennt man das eigentlich? Auch so Boutique-Studios für Spinning eigentlich, für so Aerobic auf dem Bike. Die hat da investiert, die Gründerin hier von B-Cycle in Berlin, die Laura Marlina Seiler.
Ja, ja, die kennt ihr schon im Podcast. Ja, genau.
Die hattest du schon?
Ja, vor einem halben Jahr oder sowas mal, ja.
Okay, cool. Muss ich mir mal anhören. Die hat investiert und noch ein paar andere, also irgendwie spannende Crowd. Ist es einfach so, ich fand die beiden Frauen toll. Ich glaube, dass wir in einer Zeit sind, wo es uns allen hilft, wenn wir mehr zu uns selber finden. Ich finde es cool, da um 7.30 Uhr 30 Minuten Soundbath machen zu können vor der Arbeit, auch wenn ich noch nicht weiß, was Soundbath genau ist, aber das werde ich dann rausfinden.
Okay. Machst du eigentlich deine Challenge noch? Du hast doch mal, letztes Mal, als wir sprachen, hast du doch mir erzählt von der 5-Uhr-Challenge, war das, glaube ich, ne?
Ja, also ich mache derzeit es nicht jeden Abend, weil manchmal bin ich zu lange weg dafür. Und dann schaffe ich es wirklich nicht, am nächsten Morgen aufzustehen.
Und sag mal, Glückwunsch vor allen Dingen. Du hast ja auch gepostet und das, glaube ich, irgendwie, oder es kam eine Pressemitteilung raus. Du hast einen weiteren Aufsichtsrat übernommen, ne? Oder also du bist eingezogen in den Aufsichtsrat von Ifolor.
Genau, habe ich gewartet, hatte ich ja letztes Mal erzählt, die sind Marktführer in der Schweiz und in Finnland mit ihren Fotoprodukten, also es ist so ein bisschen Cewe Fotobuch ähnlich, also ne, ist ein Wettbewerber, Kartmacherei ist ein Wettbewerber, die haben halt alle möglichen Fotoprodukte von Büchern über Postkarten, über alles, was du dir so vorstellen kannst und das ist ein Familienunternehmen, wird nächstes Jahr 60 Jahre alt und irgendwie habe ich gemerkt, dass ich mit diesen Familienunternehmern total gut kann. Also ich mag einfach das Langfristige. Ich finde es cool, wie wahnsinnig emotional die dabei sind, wie sehr die Lust haben, die Firma langfristig zu führen, wie wenig es ums eigene Ego geht und wie sehr um die Firma und wo man hin will. Und das fand ich irgendwie cool. Und da hat der Sohn übernommen vor ich glaube, 2 Jahren, also noch relativ frisch, auch in seinen 30ern, super jung. Und sein Vater, der Philipp Schwarz, ist halt Verwaltungsratspräsident. Und da bin ich jetzt reingegangen, gleichzeitig mit dem Florian Teuteberg, der Digitec Galaxus gegründet hat. Die machen ja über 1 Milliarde irgendwie Umsatz und auch an Mikros verkauft in der Schweiz. Also ein sehr, sehr bekannter Schweizer Unternehmer. Und wir sind da gleichzeitig reingegangen und hatten jetzt auch unsere erste Sitzung in Kreuzlingen am Bodensee und ja.
Wie bist du eigentlich zu Ifolor gekommen? Haben die selber bei dir angerufen und gesagt, Mensch, wir verfolgen dich bei LinkedIn und hätten dich gerne im Aufsichtsrat oder wie geht's dir was?
Also ich glaube, es gibt immer 2 Wege. Das eine ist irgendwie Netzwerk und das andere ist echt Headhunter. Und da war es so, und bei mir komischerweise dadurch, dass ich diese Headhunter-Kontakte nie so richtig gepflegt habe, es gibt ja Leute mit so krassen Headhunter-Netzwerken, das ist bei mir aber nicht so, war das, glaube ich, sogar auf LinkedIn oder so als In-Mail. Und dann irgendwie, hey, wir haben hier ein Mandat, kann ich noch nicht weiter sprechen, alles confidential und so, aber wärst du interessiert, mal zu reden? Und dann sage ich, ja, hier meine Telefonnummer, lass uns reden. Und dann wird es immer noch sehr, sehr vertraulich in dem ersten Telefonat besprochen. Also generell so und so groß, generell in dem und dem Bereich, generell sitzen die eher da und da und machen eher, keine Ahnung, B2C oder was auch immer. Und dann sagst du, okay, finde ich spannend oder nicht. Und dann machst du meistens ein NDA oder auch nicht, je nachdem, wie vertraulich das Ganze ist. Und dann gibt es ein weiteres Telefonat, wo man dann in die Details geht. und wirklich viel lernt über das Unternehmen. Dann kann man selber recherchieren. Habe ich natürlich angefangen, irgendwie mir die ganzen Wettbewerber anzugucken, Markt anzugucken und so weiter. Und dann sprichst du meistens mit dem Aufsichtsrat, Verwaltungsratsvorsitzenden und ein, zwei Leuten, die die noch auswählen, die dich auch interviewen sollen. Und da sind meistens natürlich mehrere in so einem Prozess drin, weil es natürlich, der Headhunter jetzt auch nicht nur mit einer Person spricht. Und zum Schluss entscheidest du dich und die und dann bist du dabei.
Und das, da fließen jetzt aber keine Unsummen. Also was heißt, wenn man da jetzt so ein Mandat bekommt, das ist dann sechsstellig dotiert? Wahrscheinlich noch nicht, oder? Bei mittelständischen Firmen oder schon?
Nee.
Okay, aber es ist auch.
Ist nicht sechsstellig.
Aber es ist trotzdem gut bezahlt, aber noch nicht jetzt, dass man da jetzt 100.000 bekommt, wie wenn man Aufsichtsrat bei der Deutschen Bank ist ungefähr. Ne?
Ja, total. Und ich glaube, wenn du wahrscheinlich als Berater jetzt frei unterwegs wärst, könntest du mindestens einen ähnlichen Tagessatz, wenn nicht einen höheren, bekommen. Und das ist auch okay. Also darum geht es nicht, sondern es geht ja eher darum, es ist einfach schön, ein Unternehmen langfristig zu verfolgen und es ist eine Ehre auch, ehrlicherweise gefragt zu werden für sowas. Und du bist in einem tollen Umkreis, wo du auch ganz viel lernst, sowohl von dem Netzwerk profitierst, als auch von der Firma und von den Entscheidungen, die du ja dann länger auch verfolgst, viel lernen kannst. Und deswegen finde ich, lohnt sich das für beide Seiten auf jeden Fall.
Aber es ist trotzdem ein Monster umkämpfter Markt, ne? Also ich meine, da gibt's
ja total.
Also
ja.
So viel Spaß macht es. Ich stelle es mir so vor, ich meine, ich sehe natürlich die Umsätze und klar, das ist wahrscheinlich irgendwie auch noch eine Marge da, wenn man so überlegt, was da für ein Wettbewerb mittlerweile ist, auch die ganzen amerikanischen Firmen und wer das alles noch so mitmacht, diese Fotofirmen, CW Color und so, das ist echt schon, also klingt sehr wettbewerbsintensiv.
Ist auf jeden Fall wettbewerbsintensiv, aber das finde ich eigentlich spannend. Also mir macht das Spaß, wenn das so ein bisschen rauer auch zugeht.
Aber wie kann man sich da differenzieren?
Also man muss halt kreativer werden. Ich finde das ganz cool. Naja, also sowohl in der Qualität der Produkte, ich glaube, das ist das A und O. Du willst halt, wenn die Produkte ankommen, irgendwie, dass die hammermäßig aussehen. Und dann, glaube ich, heutzutage auch ganz krass in dem in der UI, UX, in dem User Interface sozusagen, ne? Weil du willst ja eigentlich, wenn du die App nutzt oder so, dass das fast automatisch dir die coolsten Fotos aus deinem Foto aus deinem riesen über 10.000 Fotos Fotoalbum raussucht. Und das ist heutzutage ja immer noch ein, also für mich auf jeden Fall, ich habe natürlich jetzt alle möglichen Fotoprodukte ausprobiert und ich finde es immer noch extrem nervig, muss ich schon sagen. Also ich fange halt irgendwie ein Fotoprojekt an und dann muss ich dadurch meine 100.000, vor allem wenn du Kinder hast, du machst ja so viele Fotos, also von derselben Situation auch noch, sind noch nicht mal andere, sondern irgendwie 30 Mal dasselbe und das ist einfach unglaublich anstrengend. Das heißt, ich glaube schon, dass du ganz stark mit der gut integrierten Software und einem Megaprodukt irgendwie gewinnen kannst und dann klar in irgendwie einer Marke, die Spaß macht mit Produkten, die modern sind und die du heutzutage auch wirklich haben willst. Das verändert sich ja auch. Also gibt auf jeden Fall für mich genug Ansatzpunkte, da mitzuarbeiten und das macht mir auch Spaß.
Also der Kampf über Google Keywords, weiß ich nicht, Search Term, Fotobuch,
der ist fast Hygienekriterium, ne? Ja. Also das ist ja, da gewinnst du, verlierst du, also darfst du nicht verlieren, gewinnst aber auch nicht viel. Klar, ja. Musst du da dabei sein, aber das macht, glaube ich, nicht die großen Sprünge aus.
Ja, also hätte ich auch getippt, also das muss irgendwas anderes sein. Und das Produkt, ja vielleicht. Brandneuer Partner hier im Podcast, Wrike, eine Arbeitsmanagement-Plattform für Unternehmen. Die Firma schreibt sich W-R-I-K-E und macht das, was man sich unter Arbeitsmanagement vielleicht heutzutage wirklich vorstellt, nämlich die Zusammenarbeit und die Arbeitsabläufe zwischen Teams zu optimieren, auch die Sicherheit innerhalb von so dezentralen Prozessen zu sichern, dass halt irgendwie das alles innerhalb der Firma bleibt, das Ganze auf einer globalen Struktur, also 10 Sprachen werden unterstützt, 24/7 Support. Wrike selber gibt es seit 2006 und ist ein global aktives Unternehmen. Ich breche das mal runter für den Bereich Marketing. Da kann man mit Wrike zum Beispiel Teams aus Kreativen und aus Kaufleuten besser auf Produktlaunches ausrichten. Man kann die Zusammenarbeit natürlich beschleunigen, man kann seine Teams koordinieren, man kann so Sachen machen wie die visuelle Markenkonsistenz besser sichern, die ganze kreative Produktion optimieren, gegebenenfalls Events planen. All das machen Menschen im Bereich Marketing alleine. Mit Wrike, alles, was irgendwie wiederholbare Arbeitsabläufe sind, lassen sich reduzieren oder halt auch verbessern. Am besten, ihr schaut euch das mal an. Ich kann nur sagen, Firmen wie Google, wie Airbnb, wie Ogilvy, wie Siemens setzen Wrike ein. Es gibt jetzt einen 6-wöchigen Gratis-Test. Einfach mal reinschauen, wer sich für Kollaborationssoftware im weitesten Sinne interessiert, muss es mal gesehen haben. Am besten learn.rike, also rike.com/OMR. Sag mal, aber du bist ja generell so digitale Produkten sehr affin, zum Beispiel bei dem digitalen Produkt LinkedIn. Hast du jetzt, glaube ich, irgendwie 70.000 geknackt, das habe ich gesehen. Ich bin ja nun auch bei LinkedIn ein bisschen engagierter in den letzten Monaten. Das ist schon der Wahnsinn, was da passiert, ne?
Wo bist denn du gerade?
Ich dürfte bald 40.000 haben.
Wow! Aber ist ja krass gewachsen, oder?
Das war ja immerhin halb so viel, fast.
Ja, aber in einer schnellen Zeit, oder? Ich habe das irgendwann mal gecheckt, weißt du, oder war es wesentlich weniger?
Ja, ich habe angefangen im März.
Ja, siehst du. Und wo warst du da?
Da war ich so 6.000 oder 7.000.
Ja, irre, ist doch total krass.
Ja, aber ich habe jetzt irgendwie, seit nur die Eventabsage bei uns da war, war das für mich so ein bisschen das Startsignal. Habe ich auch schon ein paar Mal im Podcast, glaube ich, so angedeutet, dass das. Aber ja, es ist
ja mega. Also ist auf jeden Fall eine Wahnsinnsplattform. Ich habe ja selber irgendwie keinen Blog und keine Webseite und so nutze ich das so ein bisschen und habe da jetzt so verschiedenste Sachen irgendwie, die Reden, die ich mache, recycle ich da sozusagen so 7 Learnings über Unternehmertum, dann irgendwie Buchtipps. Dann finde ich es auch cool, dass du Sachen supporten kannst, die dir einfach wichtig sind. Ja, diese Stay on Board Kampagne
haben
wir, glaube ich, letztes Mal kurz, hatten wir da noch drüber gesprochen letztes Mal, ich weiß gar nicht mehr, mit Delia Fischer, weißt du, dass sie aus ihrem eigenen Unternehmen rausgedrängt wurde, genau. Ja. Ich glaube, das hatten wir noch angesprochen. Ja. Und die konnte ich halt pushen und haben, glaube ich, über 250.000 Leute gesehen, also auf LinkedIn, was echt irgendwie cool ist. Dann viel mehr Founders Monitor kannst du irgendwie Reichweite drauf geben und ja, und darauf hinweisen, dass wir echt was tun müssen, weil wir irgendwie von der 15% Gründerinnenzahl nicht wegkommen und so. Also ich finde einfach, LinkedIn ist eine Plattform geworden, wo du ein bisschen mehr Inhalt auch teilen kannst, natürlich als jetzt bei Instagram. Die ich gerade auf jeden Fall total spannend finde, neben natürlich TikTok, wo ich jetzt mein allererstes Video veröffentlicht habe.
Hast du auch also
ja, zwangsweise, ich wollte es eigentlich gar nicht. Aber
wie kamst du dazu?
Es kam dazu, weil Startup Teens, eine Initiative, die ich unterstütze, für mehr Unternehmertum an Schulen, also dass du mit Schülern schon arbeitest, an deren Startup-Ideen und so weiter und das ganz, ganz früh in die Schulen bringst, die haben mich gefragt, ob ich nicht irgendwie ein paar Tipps scheren könnte und ein Video für die machen könnte. Und da habe ich das irgendwie schnell runtergeredet. Und dann war das aber schlechte Qualität bei denen auf dem Kanal. Da habe ich selber nochmal gepublished. Und jetzt überlege ich mir gerade, ob ich da was machen sollte und bin da so ein bisschen in Gesprächen. Frank Thielen, hast du gesehen, dass der jetzt, ich glaube, 4-5 Videos online,
ja, also hat er auch 4-5
TikToks.
Ja,
genau. Verena Pauser hat jetzt 2 Videos draußen. Also jetzt merkst du so, dass die Unternehmer so langsam auch, wir sind anscheinend nicht die First Mover, sondern Follower in dem Bereich. Aber ich habe mir irgendwann gedacht, ich habe halt auch keine Lust so, weißt du, ich will nicht zu diesem Old Boys Girls Club gehören, die so abfällig belächeln, wie die Jugend da irgendwie ihre Kreativität auslebt, sondern, also, und das war ich vorher so ein bisschen, ja, so TikTok und irgendwie, ja, da tanzen irgendwie Leute rum und keine Ahnung und machen wilde Videos und ich finde es immer noch, also ich habe da jetzt auch mal mehr 4-5 Stunden reingezogen und so und mir ist jetzt mal wirklich danach immer noch ein bisschen schlecht, weil ich so denke, um Gottes Willen, was war das auch für eine Zeitverschwendung. Deswegen, und teilweise, ich finde es unfassbar kreativ, teilweise auch irgendwie egal, aber ich finde irgendwie als Unternehmerin ist mein Anspruch auch da zu sein, wo meine, sag ich mal, zukünftigen Zielgruppen sein können und zu wissen, mit welchen Themen die sich so beschäftigen und auch was das so für unsere Gesellschaft aussagt. Und deswegen finde ich, kann man es irgendwie nicht ignorieren. Also das ist ja unter diesem ganzen Lernen mit TikTok, ne, Bereich sozusagen, das ist ja das, wo Frank Thelen oder Herr Anwalt oder sowas, glaube ich, drin sind. Also einfach so ein bisschen Lernvideos, die natürlich auch kurz und knackig und sehr kreativ sein müssen innerhalb von einer Minute. Also die wirklich abgehen, sind halt solche, kennst du den Noah Beck?
Nee.
Den habe ich jetzt entdeckt. Der hat irgendwie 11 Millionen Follower und also de facto ist, glaube ich, seine Value Proposition oder sein USP ist einfach, dass er halt, der sieht gut aus, ich glaube, der ist 18, 19, dance da so ein bisschen, ist einfach so hot irgendwie, beißt sich mehrfach auf die Lippe oder leckt sich die Lippe oder ist irgendwie, guckt so heiß in die Kamera.
And that's it.
Ist irgendwie halb ausgezogen, angezogen, ich weiß es auch nicht. Also auf jeden Fall habe ich mir ein paar Videos von dem reingezogen und gedacht, um Gottes Willen, Lea, du bist 33, hast 2 Kinder, was machst du da? Aber irgendwas ist dann doch irgendwie, weil der ist so der cool Dude, mit dem man halt früher als Mädel wahrscheinlich zusammen sein wollen würde. Und ich glaube, genau das ist die Zielgruppe, die er da erreicht. Auf jeden Fall geht er ab wie Schmitz Katze. Und es ist noch nicht mal so wahnsinnig kreativ, weil es eigentlich diese Dancing-Videos sind, aber auch so richtig lässig und cool. Also es ist schon spannend. Und das finde ich einfach dann auch so gesellschaftlich irgendwie, ich finde es einfach spannend, das anzugucken und zu gucken, welche Leute funktionieren da mit welchen Inhalten und womit beschäftigen wir uns gerade so als Gesellschaft und auch unsere Jugend. Ja, ich finde das irgendwie wichtig. Was ich auf jeden Fall wahrgenommen habe, sind zwei Marken, die bisher, finde ich, ganz okay gutes TikTok-Marketing machen. Das ist HelloFresh, was ich gar nicht gedacht hätte. Aber die sehe ich wirklich die ganze Zeit in meinem Feed. Und Purelei, weiß ich nicht, dieses Schmucklabel, was über Instagram kam. Mhm. Von der Elisa, die ist, glaube ich, in Heidelberg. Und die machen de facto einfach schöner Schmuck und das irgendwie so Hawaiian inspiriert.
Also aber wir machen jetzt bei TikTok.
Boho-mäßig.
Also wie?
Ja, und bei TikTok ist es irgendwie... Ach, einfach, also was die machen, ist de facto einfach Werbung. Du siehst sie dann in deinem Feed wie ein Video von, also du kannst ja nicht kein Video gucken, du swipest ja die ganze Zeit weiter und jedes Mal kommt ein weiteres Video. Und dann machen die, da haben die irgendeine Frau, die halt Schmuck anhat und irgendwie rechts, links, nach vorne und hinten zeigt und da kommen dann irgendwelche Texte, wie halt diese TikTok-Videos halt funktionieren. Also es ist de facto einfach ein TikTok-Video von einer hübschen Frau mit dem Schmuck und fertig. Und HelloFresh ist halt eine, die da kocht und irgendwie, wo dann aber auch so ein bisschen kreativer die Orangen irgendwie von unten nach oben in ihre Hände fallen und so weiter. Also es ist irgendwie, sag ich mal, wie Tarek es nennt, die Sprache der Plattform. Mhm. Aber de facto ist es ein normales Werbevideo. Mhm. Mhm. Aber ich finde es ganz spannend, weil ich die jetzt, ich glaube, erst seit wahrscheinlich ein paar, zwei Wochen oder drei Wochen wirklich Werbung so sehe und bin gespannt, was daraus wird. Ich glaube, bei diesen ganzen Plattformen muss man sich halt immer überlegen, what for, ne? Also wofür mache ich das eigentlich? Und das ist bei mir auch immer die Frage, weil ich ja jetzt keine Brand habe, die ich gerade irgendwie promote oder irgendwie kein Produkt, was ich promote oder so. Und was ich aber auf jeden Fall gemerkt habe mit hier viel mehr Founders Monitor, mit Stay on Board Kampagne und so weiter, dass du halt diese Plattformen nutzen kannst, um einfach deine also eine Reichweite hast, um deine Themen nach vorne zu pushen, so wie der Frank Thelen es halt auch macht, jetzt gerade für irgendwie Tech-Produkte und so weiter. Und ich glaube, das ist halt schon eine echte Kraft, ja. Und ich beschäftige mich ja nun gerade relativ viel eigentlich mit verschiedensten Sachen. Also habe ich vorhin ja ganz kurz mal erzählt, ich treffe mich irgendwie mit Leuten, die irgendwie, keine Ahnung, im VC Partner sind oder irgendwie potenzielle neue Mitgründer von irgendwelchen Sachen oder Headhunter, die Corporate-Stellen
besetzen.
Oder Politiker. Genau, wie Doro Bär. Und höre mir da irgendwie alles an und spreche mit Menschen und merke auf jeden Fall schon, und ich weiß nicht, ob das jetzt allen so geht, weil 2020 einfach ein verrücktes Jahr ist, aber oder nur mir, weil ich jetzt auch noch sogar Zeit habe und keinen 24/7-Job. Also du bist wahrscheinlich noch mehr im Hustlen gerade, weil ihr einfach ein Team ernähren müsst und Umsätze schaffen müsst. Und ich kann halt irgendwie so ein bisschen global galaktisch mir die Welt gerade angucken, weil ich halt das nicht tun muss operativ. Aber ich habe schon, also ich habe mich irgendwann mal jetzt echt gefragt, so, weißt du, wenn meine Kids mich irgendwann mal fragen, so 2020, Mama, als du und jeder andere auch irgendwie verstanden hat, was für riesige Themen wir jetzt vor der Brust haben als Gesellschaft, mit irgendwie, keine Ahnung, wir haben noch 8 Jahre, um den Klimawandel abzuwenden oder weniger, wir haben irgendwie noch 5 Jahre, um bei der Digitalisierung, vor allen Dingen mit KI und Robotics und Automation, irgendwie eine Rolle spielen zu können, weltweit versus China und USA. Wir haben viel zu wenig Diversität und Inklusion, weiterhin nicht nur Frauen, sondern einfach alle Arten von Diversität müssen wir viel, viel krasser leben. Wir haben also so die ganzen großen Themen unserer Gesellschaft wurden quasi irgendwie so hochgespült. Was hast denn du dann eigentlich damit gemacht? Will ich halt irgendwie nicht sagen, du, ich habe eigentlich genauso gearbeitet wie vorher, nur ein bisschen digitaler, sondern ich will irgendwie sagen, ich habe alles nach vorne geschmissen für eure Zukunft. Und da struggle ich gerade echt so ein bisschen, weil ich mich frage, welcher Weg ist der, wie ich den größten Hebel und den meisten Impact auf unsere Gesellschaft bewegen kann, ja, oder haben kann. Mhm. Ist es durch eine neue Gründung? Ist es durch, ich gehe irgendwie in den VC und entscheide, wer welche Gelder bekommt? Ist es durch, wir Unternehmer übernehmen auch mal Verantwortung für mehr als nur unser Unternehmen, sondern diese Gesellschaft und unser Land de facto, um das voranzubringen und wirklich unsere Stimme bei den Themen einzubringen, die einfach uns alle betreffen werden. Und ich glaube, da gibt es auch, sag ich mal, Mixformen dazwischen, wie meinetwegen die, sag ich mal, For-Purpose-For-Profit-Companies, wie so ein Ecosia, wie ein Planetly, wie ein Einhorn, vielleicht auch Termondo, ja, die du da quasi irgendwie so, die so ein Mix sind, die haben einen großen gesellschaftlichen Einfluss und trotzdem de facto ist es einfach Unternehmertum. Aber das ist einfach gerade so, und deswegen meinte ich vorhin auch, als wir angefangen haben zu sprechen, Mensch, ich weiß gar nicht, worüber wir sprechen, mal gucken, weil ich genau in dieser Phase gerade bin von, was will ich eigentlich bewegen, was ist mein Purpose und wie kann ich den größtmöglichen Hebel darauf entfalten.
Was waren denn deine Top 3 inspirierenden Meetings jetzt, seit du das so machst? Also wenn du sagst, okay, jetzt habe ich echt viele Leute getroffen aus verschiedensten Bereichen, was war denn, wo du sagst, das war jetzt auf jeden Fall mal Top 1 oder das, was mit das Inspirierendste von allen?
Also ja, das ist echt, das kann ich jetzt nur sehr stark umschreiben. Also eins ist auf jeden Fall im Bereich Politik. Und
du hast Frau Merkel getroffen.
Nein. Nee, muss es ja gar nicht. Ja, da gibt es auch wirklich andere Menschen noch, die sich politisch engagieren wollen. Und das war einfach ein Hammergespräch, weil es irgendwie so genau dieses, lass mal gemeinsam anpacken und irgendwie was ganz, ganz Großes zusammen machen. Mhm. Das war wahnsinnig inspirierend. Dann, ich weiß gar nicht, wie also was ich auf jeden Fall spannend fand, mit dem TikTok-Team zu sprechen. Mit denen hatte ich ein telefonisches Meeting.
Mit dem neuen, Deutschlandchef?
Nee, nicht mit dem Deutschlandchef, sondern aus seinem Team. Mhm. Das ist so dieses Lernen mit TikTok-Creator-Programm.
Mhm. Also die haben dich kontaktiert, weil sie dir das beibringen wollen, damit du auf die Plattform kommst.
Ja, also ich weiß immer nicht, wie viel man davon alles erzählen darf, ne? Aber de facto ja, also die reden mit verschiedensten Leuten, wo sie denken, die könnten vielleicht ein Mehrwert für die Plattform sein. Finde ich auch zum Beispiel spannend, weil das ist ja ein unfassbar proaktiver Approach, sozusagen selber zu gucken, welche Leute sind auf anderen Plattformen aktiv und wie können wir die gewinnen, wie können wir denen helfen, dass sie auch bei uns erfolgreich sein können.
Haben sie auch Geld geboten?
Versus jetzt, nee. Okay. Ich weiß immer nicht, was ich hier sagen darf. Nein, haben sie nicht. Aber sie... Sie bieten, bald ist es weg, wahrscheinlich das Angebot, weil ich jetzt darüber rede. Nein, ich habe da auch noch nichts entschieden. Sie bieten Unterstützung de facto und dass sie dich unterstützen auf der Plattform. Aber ich finde es einfach spannend, wie du es schaffst, als so ein unfassbar großes Unternehmen, was so gigantisch wächst in irgendwie, vor allen Dingen auch irgendwie Indien und USA und China, dann in Deutschland es zu schaffen, dass du da so hyperlokal deine zukünftigen Creators identifizierst und mit denen irgendwie guckst, dass die Plattform groß machen. Also ich verstehe es schon, engagierste Teams und so weiter. Ich finde es trotzdem faszinierend, muss ich sagen. Also ich finde den Speed echt faszinierend. Mhm. Und die Klarheit und die Schnelligkeit und den Biss. Und ich meine, das ist bei Instagram ja wirklich anders gelaufen, weil das einfach organisch kam, je nachdem, wer da Bock hatte, was zu machen.
Es gibt jetzt ein neues Fallbeispiel, das jeder FMCG-Marketer wahrscheinlich gesehen haben sollte. Und zwar geht es um die Firma Lind & Sprüngli, ein traditioneller TV-Kunde in der Vergangenheit, der es jetzt geschafft hat, auf Basis von YouTube oder über YouTube inkrementelle Reichweiten aufzubauen und mehr Umsatz zu machen, als das anderweitig möglich wäre. Dazu, wie gesagt, gibt es jetzt eine ausführliche Dokumentation, wie das die Kollegen von Lind & Sprüngli gemeinsam mit YouTube gemacht haben. Natürlich freut sich darüber niemand mehr als YouTube selber, das zu zeigen, dass es möglich ist über die eigene Plattform. Wer das nachlesen möchte, sich mal anschauen möchte, thinkwithgoogle.com/OMR, da steht alles darüber drin und ich glaube wirklich gerade im Bereich FMCG ist das eine allgegenwärtige Frage, wie kann man sozusagen Bewegtbild im Netz und insbesondere YouTube halt hebeln. Da steht's. Ansonsten noch ein kurzer Reminder auf das YouTube Festival am 8. und 9. September. Digital natürlich, habe ich hier auch schon verschiedentlich darauf hingewiesen. Sehr viel YouTube, aber am 8. und 9. September das Festival und aktuell die Case Study unter thinkwithgoogle.com/OMR. Also das heißt, wir sind bei der Top 2, also der ominöse oder die ominöse Politikerin, die dich beeindruckt hat, aber nicht Angela Merkel.
So, dann TikTok fand ich auf jeden Fall spannend, also es ist nicht Angela Merkel, dann TikTok fand ich spannend, weil es einfach mir diese Plattform nochmal anders gezeigt hat und ich echt was gelernt habe. Und dann fand ich auch richtig cool, ganz anderes Meeting, war ich Boxen das erste Mal. Weiß nicht, machst du Boxen?
Habe ich mal vor Jahren mal ausprobiert in so einem amerikanischen Fitnessstudio, weil es da so einen Kurs gab, aber ansonsten nein.
Ja, und das, ich fand es irgendwie total cool. Und dann musst du dich ja vorwärmen und aufwärmen und so weiter. Und dann musst du da irgendwie so Seil springen und so. Und ich habe gemerkt, wie unfassbar schlecht ich Seil springen kann und wie wahnsinnig anstrengend das ist. Das heißt, ich habe mir jetzt erstmal so ein Profi-Seil gekauft, um zu gucken, dass ich irgendwie jetzt das besser lerne. Und auch dieses ganze Boxen, ich fand es wirklich, also es hat mir echt Spaß gemacht. Auch wenn ich jedes Mal kreische, immer so, das kam da auf jeden Fall die so, Lea, das kannst du in dem Boxring nicht machen, das funktioniert nicht. Ja, ich weiß, aber es ist ein Reflex. Und dann auch irgendwie musst du dich ja auch erstmal trauen, einem Freund von dir auf die Nase zu hauen oder das zu versuchen, ja. Also wirklich zu versuchen, den zu treffen. Also es war eine wahnsinnige Überwindung, deswegen fand ich es unfassbar spannend. Und da bin ich zum Beispiel, da freue ich mich total, also ich will jetzt ab und zu mal boxen gehen. Und dann muss ich ja den Wladimir Klitschko noch treffen. Weiß nicht, ob du das noch mitgekriegt hattest, weil ich ja beim letzten Gründerball, letztes Jahr noch, habe ich das ja ersteigert auf dem Gründerball. Ein quasi Business-Dinner mit Wladimir Klitschko. Und dann wäre natürlich so mein Highlight, wenn er mir dann so ein paar Box.
Was hast du dafür bezahlt? Was hast du dafür dann in der Auktion?
Oh, viel, 15.000 habe ich bezahlt.
Aber für einen Good Cause?
Ja, only for good cause. Geht an Startup-Teams. Deswegen, also 100%
so. Dann hast du zunächst einen Lunch oder ein Abendessen mit Klitschko.
Genau.
In also Hamburg? So ist der lebt in Hamburg, ne?
Dinner. Ich glaube, in Hamburg machen wir das, genau. Und es ist noch nicht ganz klar, wann, wegen Corona und so weiter. Und da werden wahrscheinlich auch noch so 5 bis 10 andere Leute dabei sein. Aber der ist ja sehr erfolgreich jetzt auch als Speaker und Berater und mit seinen Klitschko-Ventures geworden. Und hat so seine zweite Karriere quasi nach der professionellen Sportkarriere aufgebaut. Und das finde ich schon, also finde ich unglaublich spannend.
Sein Bruder ist, glaube ich, noch impactmäßig deutlich weiter. Der ist doch irgendwie der Bürgermeister in Kiew, genau. In Kiew gewesen und sowas, ne?
Genau, der ist ja politisch engagierter und ich finde es aber also generell, also beide sind sehr beeindruckend und ich finde es generell immer total spannend, wenn sich Leute so neu erfinden. Also wenn man es schafft, einfach aus dem Bereich, wo du groß geworden bist und irgendwie dein ganzes Netzwerk hast und so weiter, da auch so ein bisschen reingerutscht bist, es schaffst es nochmal in einen komplett anderen Bereich zu transferieren, finde ich einfach inspirierend. Deswegen, da freue ich mich total drauf.
Okay, also cool. Wir bleiben weiter irgendwie regelmäßig im Austausch. Ich beneide dich weiterhin um deine Freiheiten und Möglichkeiten, alles mal so ein bisschen zu machen, reinzugucken. Aber ja, ich glaube oder hoffe, dass du dann am Ende auch was findest, was dann wirklich Impact hat. Und da bin ich sehr gespannt, was dann kommt. Aber ja. No pressure.
No pressure. Aber es sollte schon in den nächsten 1-2 Podcast-Folgen kommen, weil sonst wären die zu langweilig.
Nein. Also ich finde, das ist.
Aber no pressure. Also so 6 bis 12 Wochen.
Also ich glaube, es ist ja auch irgendwie so ein bisschen, ach ja, da gibt es eine Frau, die hat irgendwie Spaß an so einem Meditationsstudio. Da muss ich auch mal hingehen am Rosenthaler Platz.
Ja, ist ein wilder Mix gerade.
Okay.
Und der Journey, den haben ja wahrscheinlich auch viele. Da können, glaube ich, viele relaten, die irgendwann mal was Neues angefangen haben, dass sie in einer ähnlichen Phase waren.
Ja, es gibt, glaube ich, auch viele, die sich überlegen, jetzt was Neues anzufangen, ne? Die jetzt irgendwie noch gar nicht so weit sind, weil du hattest ja schon vor Corona. Ich glaube, das ist immer so ein Auslöser für viele, sich zu überlegen, was mache ich Neues vielleicht. Ja. Naja. Also auf jeden Fall danke dir, dass du wieder ein bisschen Zeit hattest, irgendwie mit uns zu quatschen.
Gerne.
Und ja, ich würde mal sagen, wir werden voneinander hören oder lesen oder wie immer.
Auf jeden Fall.
Alles klar.
Bis das nächste Mal, Philipp. Bis dann.
Ciao. Tschüss. Bevor alles vorbei ist, dieser Podcast und irgendwann ja wahrscheinlich auch unser aller Leben, bitte nehmt vorher teil an der OMR Academy. Wir haben aktuell 3 Kurse. Der Kurs, auf den ich euch hinweisen möchte, hat zu tun mit Facebook und Instagram Advertising. Man lernt dort, wie es funktioniert, paid, all die Insights. Das Ganze geht über 10 Wochen mit 2 bis 3 Stunden Lernaufwand pro Woche. Man bekommt ein Zertifikat, jede Menge Zugang zu Top-Experten. Man kann, glaube ich, sehen, wie wir uns wirklich Mühe geben, ein exzellentes digitales Produkt anzubieten, um ja von zu Hause aus lernen zu können, von überall, wo man gerne möchte. Los geht's am 21. August. Und alle Infos unter omr-academy.de.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.